Moment noch, der Stabilitäts-Jobcast. Für Menschen in der Arbeitswelt. Zwischen Stabilität, Veränderung und echter Entwicklung. Mit Simone Schweizer und Gästen.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Moment noch ist der Podcast zum Umgang mit den zunehmenden Instabilitäten und Unsicherheiten in der heutigen Arbeitswelt. Und dabei spielt natürlich auch das Top-Management eines Unternehmens eine große Rolle. Deshalb erwartet euch heute ein ganz besonderer Blick hinter die Kulissen eines ehemaligen Top-Managers. Mein Gast war Vorstand für Finanzen und Personal bei Lufthansa Cargo. Er gehört definitiv zu den Nahbaren seiner Zunft. Und so konnte ich ihn im Interview auch erleben. Er lebt in Venedig und München, ist promovierter Jurist und ein leidenschaftlicher Liebhaber der klassischen Musik. Lieber Herr Dr. Martin Schmidt, herzlich willkommen.
Hallo Frau Schweizer, guten Tag.
Ja, es ist für mich heute eine ganz besondere Freude, mit Ihnen zu sprechen. Wir haben ja einige Jahre in Ihrem Bereich zusammengearbeitet und insbesondere in den Krisenzeiten hatten wir viel miteinander zu tun, sei es bei Einsparprogrammen oder Verhandlungen mit Gewerkschaften und Betriebsräten. Das waren immer interessante und intensive Phasen. Und jetzt, ein paar Jahre später, haben Sie sich bereit erklärt, mit mir über das Leben eines Vorstands zu sprechen, über Herausforderungen, Mythen und das, was man von außen nicht immer direkt sieht. Und ich gebe zu, damals hätte ich mich vielleicht nicht getraut, Ihnen einige dieser Fragen zu stellen. Schade eigentlich. Aber heute nehme ich die Gelegenheit dankbar wahr und freue mich sehr auf unser Gespräch.
Gerne.
Bevor wir richtig loslegen, eine Frage, die ich mir tatsächlich schon immer gestellt habe. Wissen Sie eigentlich, dass wir Sie damals Doc Schmidt genannt haben?
Ja. So schlimm nicht. Also, ich kann mir schlimmere Spitznamen vorstellen.
Ja, das stimmt. Sie sind ja jetzt ein paar Jahre im Ruhestand. Und wie sieht jetzt für Sie ein typischer Tag aus im Vergleich zur Zeit, als Sie noch Vorstand waren?
Also viel entspannter natürlich. Fängt schon mal damit an, dass ich morgens später aufstehe. Früher hat man das sehr, sehr früh gemacht. Ist entweder gleich ins Büro gerannt oder erst mal ins Fitnessstudio morgens um 6, um sich einigermaßen fit zu halten. Heute sitze ich halt ab 8 gemütlich auf meinem Heimtrainer und versuche dem Alterungsprozess ganz klein bisschen was entgegenzusetzen. Hat sich nicht sehr viel verändert. Ich sitze also nicht rum und sitze nicht im Sessel und trinke Kaffee oder sonst was. Ich versuche so aktiv wie möglich zu sein, aber jetzt halt mit Themen und Inhalten, die mich privat interessieren und nicht mehr mit der Arbeit zu tun haben.
Das klingt auf jeden Fall nach einem wohlverdienten und auch aktiven Ruhestand. Das ist ein Zustand, den kann man sich bei Vorständen, solange sie noch aktiv sind, ja oft gar nicht vorstellen. Und noch weniger können sich vielleicht vorstellen, wie es überhaupt ist, an der Spitze eines Unternehmens zu stehen. Deshalb die Frage, wie haben Sie sich damals gefühlt, als Sie das erste Mal Ihr Namensschild als Vorstand gesehen haben? War das ein Wow-Moment oder eher so, ach du meine Güte, jetzt wird's ernst?
Ehrlich gesagt, gar nicht. Ich bin nicht als jugendlicher Aufsteiger da in irgendeinen Vorstand nach oben geschossen, sondern ich hatte vor der Tätigkeit als Vorstand einen Managementposten, der genauso wichtig und auch genauso gerankt war im Lufthansa-Konzern. Und auch danach, ich habe ja noch ein knappes Jahr anschließend wieder in der Zentrale gearbeitet. Das war keine Vorstandsposition, aber die war mindestens genauso wichtig und wurde auch für genauso wichtig genommen, sodass das für mich, ehrlich gesagt, kein Wow-Moment war. Und schön war es schon, aber eigentlich interessant eher wegen der Vielschichtigkeit der Aufgabe. Vorher war ich halt sehr stark im Personalwesen beschäftigt, auch aufs Personalwesen eingeschränkt und das war dann sehr viel breiter und das war das Schöne. Das war Wow, aber Vorstand, ehrlich gesagt. Ja. Das wird auch überschätzt. Also jeder Hasenzüchterverein hat einen.
Ja, das stimmt schon. Und trotzdem denken viele bei dem Thema, also bei der Position Vorstand an Macht und Prestige. Wie haben Sie die Rolle persönlich denn wahrgenommen?
Gut, also so ein bisschen was Mystisches hat das Thema Vorstand ja irgendwie dann doch schon. Also das merkt man ja auch an Ihren Fragen. Aber jetzt, ich war Bestandteil eines Vorstandsteams. Da gab es noch einen Vorstandsvorsitzenden, dann hat man einen Aufsichtsrat und dann hatten wir einen Konzernvorstand und selbst der hatte nochmal einen Aufsichtsrat. Letztendlich ist man auch als Vorstand ein Teil einer Managementfunktion. Und die versucht man auszuüben. Und das für mich Besondere war ehrlich gesagt nicht Macht und Prestige. Vielleicht hatte man in diesen Konzernfunktionen, wenn man diese Begriffe mag, sogar mehr Macht. Mhm. Also jedenfalls in der Konstellation, in der das bei mir war. Aber das Spannende an dieser Vorstandstätigkeit war halt, dass es so vielseitig und vielschichtig ist. Zumal ich da ja Sachen gemacht habe, für die ich nicht grundqualifiziert war, wie Finanzen und IT und solche Sachen. Mhm. Das noch lernen zu dürfen auf meine eher späteren Tage, ich bin das mit 50 geworden, und das war einfach toll. Hat aber auch eine Kehrseite, kann ich gleich, weil Sie das ja auch interessiert, kann ich gleich anknüpfen. Das ist auch eine enorme Verantwortung. Und das kann man sich nicht vorstellen, so von außen. Mhm. Also Verantwortung für, natürlich im Team, aber Verantwortung für ein Unternehmen zu haben, das hat auch was Belastendes, nicht nur was Schönes. Mhm. War aber in den Teams, in denen ich sein durfte, eigentlich am Ende immer eine feine Sache.
Mhm. Was hat Ihnen geholfen, diese Last gut zu tragen?
Also ganz ehrlich gesagt, Sie brauchen ein paar persönliche Eigenschaften, dass Sie dabei sowas nicht untergehen, aber wenn Sie die nicht haben, werden Sie wahrscheinlich auch nicht ausgesucht. Und vor allem ist das aber halt das Team. Mhm. Also mit welchen Leuten arbeiten Sie zusammen? Welche Leute arbeiten letztendlich in welcher Funktion Ihnen zu? Und da habe ich einfach immer wahnsinnig viel Glück gehabt. Es waren immer tolle Leute, die konnten alle immer was und es hat immer Spaß gemacht. Dann ging es auch.
Ja, das Umfeld ist ja wirklich das A und O, wenn man nicht zu viel Zeit und Energie für andere Dinge verlieren will. Herr Dr. Schmidt, Sie haben sich bereit erklärt, uns heute ja auch ein paar Blicke hinter die Kulissen zu gewähren. Und es gibt so ein paar Mythen über Vorstände, die sich wirklich hartnäckig halten. Lassen Sie uns einfach mal einen Faktencheck machen. Was davon hat einen wahren Kern und was gehört vielleicht eher in den Bereich der Legenden? Und der Mythos Nummer 1, den habe ich wirklich sehr oft gehört, der lautet, dass man als Vorstand im Redenhalten ausgebildet wird. Stimmt das?
Ob das was Allgemeines, kann ich nicht sagen. Ich wurde nicht für Reden ausgebildet, aber ich habe wie alle Manager in diesen Funktionen, als ich das wurde, ein Medientraining bekommen.
Mhm. Spannend.
Und was lernt man da? Das war ein ganzer Tag. Der hat einem erklärt, wie man besser auftritt und wie man besser nicht auftritt. Ob ich da was gelernt habe, weiß ich nicht. Das müssen andere beurteilen. Aber das war ein spannender Tag. Das haben wir angeboten bekommen. Ein Redentraining habe zumindest ich nicht gesehen. Mhm. Aber auch nicht vermisst.
Also Reden halten lernt man nicht erst als Vorstand. Aber man steht natürlich viel öfter in der viel breiteren Öffentlichkeit. Und das Medientraining, das vermittelt dann die Fähigkeit, damit souverän umzugehen.
Mag sein, ich hoffe es.
Ja, kommen wir zu Mythos Nummer 2. Und das ist einer, den haben auch schon bestimmt sehr viele Menschen gehört. Und das ist der Mythos, dass man als Vorstand so gut wie nie selbst seine E-Mails liest.
Das ist völliger Unsinn. Sie müssen ganz, ganz viele E-Mails lesen. Also richtig Berge von E-Mails. Mhm. Und die müssen Sie auch selber lesen. Der einzige Unterschied ist, im Regelfall haben Sie in so einer Funktion an der Assistenz, ein Sekretariat, wir hatten auch einen Referent und dem können Sie natürlich dann solche Arbeiten ein Stückchen abgeben. Also der Umgang mit der Mailflut, der wird einem erleichtert, mhm. aber arbeiten müssen Sie schon auch noch selbst. Also das kann man nicht alles delegieren und man will das ja auch wissen.
Da fällt mir gerade wieder ein, das kann schon hilfreich sein, Jurist zu sein, weil Juristen können eins gut, viel Text lesen und das schnell.
Ja, ein paar Sachen sind ganz praktisch, aber es gibt auch Nachteile.
Ja, das kann sein. Ich nehme an, Sie spielen darauf an, dass man den Juristen ja nachsagt, dass sie es nicht so mit Zahlen hätten. Ich muss sagen, das habe ich oft genug auch anders erlebt. Zum Mythos Nummer 3. Ich erinnere mich als junge Projektleiterin, da hat man mir eingebläut, wenn ich mit meinem Projekt in Review Board muss, also in Meeting mit der Geschäftsleitung, dass ich dafür sorgen soll, dass alles so weit vorbereitet und vorbesprochen ist, mit allen Beteiligten, dass das Meeting nur noch Formsache ist. Und in den 20 Jahren danach habe ich das sehr unterschiedlich erlebt und mich dann schon öfter gefragt, ob meine Ratgeber da so hundertprozentig recht gehabt haben. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Gab es wirklich eine Erwartungshaltung seitens des Vorstands, dass alles so weit vorbesprochen sein musste?
Also das würde ich so nicht unterschreiben. Natürlich ist es sinnvoll, eine Besprechung vorzubereiten. Und natürlich ist auch das, was Sie gesagt haben, nämlich sich vorher mit den relevanten Leuten auseinanderzusetzen, sich mit dem Sachverhalt vertraut zu machen, die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten herauszufinden, das macht natürlich alles Sinn. Aber es ist überhaupt nicht so gewesen, zumindest nicht in der Erfahrung, die ich habe, dass alle Meetings schon vorher sozusagen in ihrem Ergebnis feststanden. Mhm. Eigentlich im Gegenteil, wir hatten Besprechungsformen, die genau das eben verhindern sollten, die also vor Entscheidungen einfach mal Leute zusammengerufen haben, von denen wir der Ansicht waren, deren Meinung ist relevant und inhaltlich wichtig für die Entscheidung. Und da kann man auch relativ frei diskutieren. Ich kann mich auch an Meetings erinnern, wo sehr überraschende Sachen herauskamen. Mhm. Aber ich habe ehrlich gesagt auch nie immer nur in Meetings versucht, für mich, sagen wir mal, das sind ja meistens Mitentscheidungsgrundlagen zu finden. Ich bin auch gern mal einfach zu den Projektleuten gegangen oder einfach mal zu Mitarbeitern, die ganz nah an der Sache arbeiten, die das nicht managen müssen, sondern die das tatsächlich machen müssen, was man da so entscheidet. Und das fand ich immer ganz spannend. Viele fanden das gut, manche waren auch extrem irritiert, wenn man da auftaucht.
Kann ich mir vorstellen. Ja, man hat es ja nicht täglich mit Vorstand zu tun. Und ich muss sagen, diese Präsenz, die war eigentlich sehr typisch für Sie. Und ich könnte jetzt nicht sagen, wenn man mich jetzt fragen würde, was hat denn der Herr Dr. Schmidt am allerliebsten gemacht und was hat er nicht so gemocht, welche Themen, weil Sie immer sehr präsent und interessiert und engagiert waren, egal um welches Thema es ging. Was war aus Ihrer Sicht das Beste und das Schlechteste am Job als Vorstand?
Das kann ich so gar nicht sagen, weil in diesen Kategorien habe ich nicht gedacht und denke ich auch heute noch nicht. Natürlich gibt es Sachen, die gefallen einem besser, macht man lieber oder sonst was. Vielleicht weiche ich Ihrer Frage am besten dadurch aus, dass ich sage, mich hat einfach alles interessiert. Und dann sind auch schwierige Sachen, die bleiben schwierig, aber wenn sie interessant sind, dann befasst man sich gerne mit denen und dann versucht man sie nicht zur Seite zu rücken und so. Außerdem, sonst müsste ich ja definieren, was gut und böse ist, so traue ich mir nicht zu.
Da haben Sie eben was ganz Wichtiges gesagt, nämlich mit dem Interesse und ich würde es auch so ein bisschen Neugierde nennen. Wir Menschen mögen es ja eigentlich eher, wenn wir in Feldern unterwegs sind, wo wir uns gut auskennen. Und das ist aber natürlich spätestens im Top-Management gar nicht mehr möglich. Da wird man häufig damit konfrontiert, mit Dingen, mit denen man sich entweder nicht in der Tiefe oder vielleicht sogar überhaupt nicht auskennt. Und da mit so einer Haltung heranzugehen von Neugierde, das kann da schon helfen.
Das würde ich unterschreiben, das können Sie gern in Ihrer Beratungspraxis auch als von Zeugen belegt mit aufnehmen. Es ist viel Arbeit, es ist anstrengend, es ist manchmal auch belastend. Nicht alles macht Freude. Mhm. Aber wenn man neugierig ist und sich einfach interessiert für Menschen, aber auch für Themen, dann ist alles leicht. Dann ist es übrigens auch leicht, im Ruhestand zu sein. Dann langweilen sich da übrigens auch nicht.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch für einen erfüllten Ruhestand hilft. Jetzt genug zu den Mythen. Lassen Sie uns rüber zum Thema Business gehen. Sie haben in Ihrer Laufbahn unheimlich viele Verhandlungen begleitet, sei es mit Gewerkschaften oder Betriebsräten. Und ich nehme mal an, einige waren erfolgreich, manche waren es nicht. Worauf haben Sie das Hauptaugenmerk gelegt, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass so eine Verhandlung auch erfolgreich werden konnte?
Also erstmal, ich habe es relativ leicht gehabt, weil ich habe bei Lufthansa als Sachbearbeiter für Betriebsverfassung angefangen gehabt. Hab also
sowas gab's.
Ja, das gab's. Und habe also, wenn Sie so wollen, da auch eine Vorbildung und auch Vorwissen gehabt. Und wenn Sie jetzt mal fragen, was ist wichtig, um das irgendwie vernünftig hinkriegen zu können, dann würde ich sagen, also erstens, Ahnung schadet nicht. Es ist schon ganz gut, wenn man ein bisschen was von den Sachen versteht in diesem Fall. Weil man kann sich in so einer Verhandlung auch nicht immer beraten lassen. Also Sie können nicht ständig sagen, das könnte ich nicht ständig einflüstern lassen oder sowas. Das geht nicht. Dann ist es schon ganz gut, wenn Sie das selber irgendwie hinkriegen können. Dann ist für mich das Entscheidende, Sie müssen, gilt aber eigentlich nicht nur für die Betriebsverfassung, Sie müssen Ihr Gegenüber, mit dem Sie was zu besprechen haben, Sie müssen den erstmal akzeptieren. Also, dass es den gibt, dass der auch was zu sagen hat, dass der Interessen hat, den muss man versuchen, irgendwie herauszufinden und dann zu beurteilen, teilt man die oder teilt man die nicht, je nachdem muss man sich dann ja auch verhalten. Und das hilft schon sehr. Und es hilft natürlich auch sehr, wenn Sie auf der, ich sag mal, anderen Seite Leute haben, die was taugen. Ja. Übrigens auf beiden Seiten.
Ja.
Das ist im Regelfall so, nicht immer. Und schwierig wird es eigentlich nur, wenn man sich persönlich nicht versteht und man eigentlich auch von der Zielsetzung her gar kein gemeinsames Muster hat. So ist es. Und dann können die Vorstellungen auch sehr unterschiedlich sein. Also ich kann mich erinnern auch an Arbeitnehmervertreter mit sehr anderen Vorstellungen von was ist richtig und falsch, wenn sie so wollen, ideologisch ganz anderer Ausrichtung als meiner, mit denen konnte man sehr gut reden. Man muss sie halt erst einmal beachten. Und das ist in der Mitbestimmung nicht immer so gewesen, also heute noch ein bisschen schwierig, da die Akzeptanz dafür zu finden, dass das eben ein Thema ist, was schlicht wichtig ist. Aber das war für mich, wie gesagt, von der Ausbildung her kein großes Problem.
Mhm. Ja, das mit den unterschiedlichen Interessen, das bringt mich zu der nächsten Frage. Und zwar, das ist ja auch ein Thema bei Entscheidungen. Wie haben Sie denn schwierige Entscheidungen getroffen, die meist ja Zahlen betroffen haben und auch dadurch ausgelöst wurden, die aber eben auch die Menschen betroffen haben?
Wenn Sie im Unternehmen arbeiten und als Manager arbeiten, dann hängt beides immer miteinander zusammen. Also da macht es keinen Sinn zu sagen, es gibt eine zahlenmäßig schwierige Entscheidung oder eine persönlich schwierige Entscheidung. Das hat immer einen Zusammenhang. Rezepte für sowas, ja. Also Sie müssen so viel über den Sachverhalt herausfinden, wie Sie irgendwie könnten. Das heißt, also ich würde als Rezept, wenn Sie das als Rezept, den Begriff akzeptieren, würde immer empfehlen, so viel Sachverhalt wie irgend möglich. Und das bedeutet, dass Sie auch am besten mit so vielen Leuten und so vielen unterschiedlichen Interessen sprechen, wie geht. Denn je besser der Sachverhalt ist, je genauer Sie wissen, was eigentlich das Problem ist, desto leichter ist auch eine Entscheidung. Ist aber übrigens was typisch Juristisches, weil juristische Entscheidungen sind immer dann ganz leicht, wenn der Sachverhalt 100% klar ist. Das ist er nur nie. Und da aber ranzukommen, das ist so eine, wenn Sie so wollen, Entscheidungstechnik, die halt sehr stark juristisch geprägt ist und habe ich das halt gemacht. Ich bin damit nicht sehr schlecht gefahren.
Und das ist auch das Beste, was man tun kann, um die Unsicherheiten, die mit jeder Entscheidung einhergehen, möglichst zu reduzieren. Ein weiterer Aspekt beim Thema Entscheidung ist, dass man ja eigentlich keine Entscheidung treffen kann, die allen gefällt. Und wenn ich irgendwann mal eine Entscheidung getroffen habe, die jedem gefällt, dann ist es eher ein Hinweis darauf, dass ich gar keine Entscheidung getroffen habe. Wie sehen Sie das?
Also das geht im Regelfall nicht. Entscheidungen in diesem Umfeld zu treffen, die allen gefallen, geht nicht. Weil sonst haben Sie keine getroffen oder nicht kommuniziert. Ja. Und das ist genauso schwierig, denn außer auch mal klar zu entscheiden und zu sagen, was machen wir jetzt und was machen wir nicht, gehört natürlich dazu, das auch zu kommunizieren, damit die anderen auch wissen.
Ja.
Das ist ein relativ großer Teil der Arbeit. Gerade für Management oder wenn Sie so wollen, oberes Management. Kommunikation ist ein Riesenthema.
Das ist ein Riesenthema und was ich jetzt natürlich aus meiner jetzigen Perspektive nochmal viel klarer wahrnehme, ist, wie wichtig das ist, dass man sich auch in den Adressaten einfühlen kann. Sprich, also dahingehend, dass man weiß, wo der steht. Oft wird ja doch der Fehler gemacht, nicht mit Absicht, aber der Fehler zu glauben, der andere weiß ja schon eigentlich Bescheid oder die Sache ist ja eigentlich ganz klar und ganz einfach. Das passiert doch immer noch oft und dann bleibt der andere eben ratlos zurück.
Ja, manchmal will er Ihnen aber auch gar nicht sagen, wo er steht, weil er es für schlauer hält, das für sich zu behalten. Also das ist schon ein sehr weites Feld.
Ja.
Aber tendenziell würde ich sagen, je mehr Sie auch von anderen wissen und mit ihnen kommunizieren und sie erstmal als Gegenüber achten, desto leichter ist es, zu irgendeiner einigermaßen von allen getragenen oder zumindest verstandenen Entscheidung zu kommen.
Mhm. Ja, ich habe es eben eingangs ja schon mal gesagt, dass uns ein Thema, uns beide, immer wieder beschäftigt hat in unseren unterschiedlichen Aufgaben, das Thema Krise in unserem Business ja irgendwie relativ häufig anzutreffen. Und ich habe das so wahrgenommen, dass die Rolle und die Präsenz von Vorständen da immer ganz besonders wichtig war. Und dass das einen unglaublichen Einfluss hatte darauf, wie die Projekte, die dann angestoßen wurden, auch verliefen. Wie schafft man es denn als Vorstand, auch in Krisenzeiten Vertrauen und Stabilität auszustrahlen? Vielleicht auch dann, wenn man selbst innerlich Zweifel hat.
Dürfen Sie eigentlich nicht mich fragen, sondern müssen Sie Leute fragen. die irgendwie reagieren mussten auf das, was ich da so tue oder auch nicht tue. Es ist ganz normal, wenn sie bei Entscheidungen Zweifel haben. Wenn sie keine haben, das ist ja furchtbar. Also, das geht gar nicht. Das sollte man auch nicht. Man muss immer wissen, dass berechtigte Zweifel Bestandteil einer guten Entscheidung sind. Also ich finde, je offener man dazu ist, aber auch je deutlicher letztendlich dann in der Entscheidung, desto einfacher ist es für alle Beteiligten. Und da gibt es halt sehr viele unterschiedliche Beteiligte in Unternehmen. Da gibt es nicht nur Mitarbeiter, weil man engt das immer so gerne ein auf der Vorstand und die Mitarbeiterinnen, muss ich ja, wenn ich korrekt bin, auch noch sagen. Das hat ja einen viel weiteren Kreis. Da gibt es Kunden, da gibt es andere Unternehmen, andere Beteiligte, alles Mögliche gibt es da. Das müssen sie alles irgendwie einigermaßen im Blick und im Griff haben. Und je authentischer sie selbst als Person wirken, ob sie das dann auch sind, ist noch eine zweite interessante Frage. Je authentischer sie wirken, desto besser geht es eigentlich auch.
Mhm. Ja, und ich glaube, dabei ist das zum Thema Authentizität gehört es eben auch dazu, Zweifel haben zu können und damit leben zu können und trotzdem zu entscheiden.
Ja, muss man. Da hat man gar keine andere Wahl. Und wer sagt, er hat keine Zweifel, der hat nicht lang genug über die Sache nachgedacht.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Schauen wir jetzt nochmal auf die branchentypischen Aufs und Abs im Frachtgeschäft. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten haben wir ja meistens von Krise gesprochen, vielleicht nicht immer zu Recht. Was in diesen Zeiten aufgefallen ist, dass ein Großteil der Mannschaft gerade dann zur Höchstform aufgelaufen ist und wir ja auch dadurch im Prinzip die Krisen gut gemeistert haben. Was waren aus Ihrer Sicht die entscheidenden Faktoren, die das immer wieder ermöglicht haben?
Also wenn man in diesem Luftfrachtgeschäft arbeitet, habe zumindest ich gelernt, dann geht das immer bergauf und bergab. Man lernt also, mit solchen Situationen umgehen zu können. Und man weiß eben auch, es geht halt auch mal bergab. Genauso wie man weiß, kann auch mal wieder ganz toll sein. Und das haben wir mehrfach in teilweise ganz kurzen Zyklen erlebt. Und das wissen alle, die da arbeiten, auch. Und das macht es, glaube ich, leichter, mit so etwas dann auch umzugehen. Es gibt halt Industrien, in denen geht es ganz langsam immer weiter bergauf. Und zwar jahrzehntelang. Da ist es dann natürlich sehr viel schwieriger, eine Veränderung mit allen Betroffenen und Beteiligten zu diskutieren, als in einem Geschäft, wo das Achterbahnfahren zum jährlichen Programm gehört.
Okay, das stimmt. Tatsächlich, wir hatten immer irgendwie die Zuversicht. Und trotzdem muss ich sagen, mir hat das schon im zu schaffen gemacht. Also ich hatte immer die Zuversicht und den Glauben dran, dass es wieder bergauf geht. Aber die Welt hat sich ja so verändert, dass man sich auch auf viele Gesetzmäßigkeiten nicht mehr verlassen kann.
Ja. Außer, dass es mal auf und mal bergab geht. Also da hat sich, glaube ich, nichts geändert. Die Rahmenbedingungen, die verändern sich natürlich. Und je besser man in der Lage ist, mit denen umzugehen, in der Branche, in der man arbeitet, desto leichter ist es auch, um solche Phasen dann halt zu überleben und dauerhaft im Geschäft zu bleiben. Und das ist bei der Cargo immer toll gewesen, weil die Leute verstehen halt auch was von diesem Geschäft.
Ja, das habe ich ganz genauso erlebt. Worauf ich jetzt bei Ihrer Antwort ein bisschen gewartet habe, ist, dass Sie über den berühmten Cargo Spirit sprechen.
Der Cargo Spirit, das ist was ganz Eigentümliches. Den habe ich bei Lufthansa Cargo vorgefunden. Das ist was ganz Irres, was ganz Tolles, nämlich das gemeinsame Verständnis, Dinge gemeinsam sozusagen als Team, egal auf welcher Ebene, wenn Sie das überhaupt als Begriff benutzen wollen, umzusetzen. Also das ist was Tolles. Mhm. Aber ich habe diesen Begriff nie selber verwendet. Mhm. Weil der Chaos-Spirit war, wenn man ihn brauchte, immer da. Und ich habe auch versucht, in meiner Tätigkeit ihn zu erhalten und zu fördern. Gemacht habe ich ihn nicht. Er war schon da, als ich kam. Und er ist, glaube ich, auch noch da gewesen, als ich wieder weg bin. Ich glaube, er ist heute noch da. Aber ich habe ihn selbst nie beschworen. Deshalb habe ich das nicht erwähnt, weil wenn einer den Geist einer Sache beschwört, dann taucht nicht der beschworene Geist, sondern der Geist des Beschwörers auf.
Ja.
Habe ich mal gelernt.
Ja, das glaube ich auch. So einen Geist kann man auch nicht machen.
Nee.
Das ist der entsteht. Und so ein Begriff ist dann tatsächlich eher geeignet, den zu vertreiben, als ihn, als ihn heraufzubeschwören. Zum Schluss würde ich gerne noch einmal an die denken, die vielleicht selbst den Traum haben oder sich das mal vorgestellt haben oder daran gedacht haben, in so einer ähnlichen Rolle zu sein, wie Sie es waren. Was würden Sie denen mitgeben?
So nach dem Motto, wie werde ich Vorstand?
Wie haben Sie das gemacht?
Ich habe gar nichts gemacht. Also so funktioniert das nicht. Sie brauchen mit Sicherheit ein paar Eigenschaften und Erfahrungen. Teilweise haben wir schon darüber gesprochen. Also Dinge wie Neugier, auch ganz banale Tugenden wie Fleiß, Ausdauer. Sie brauchen eine gute Ausbildung. Aber das haben natürlich alles viele. Und dann brauchen sie ganz viel Glück. Mhm. Und was man vielleicht noch, also gerade für, wenn Sie sagen, es gibt Hörer von Ihrem Podcast, die sich für sowas interessieren. Wichtig für so Managementaufgaben in großen Industrieunternehmen sind vor allem Kommunikations- und Netzwerkfähigkeiten. Mhm. Damit meine ich nicht Vitamin B. Das ist am Ende teuer zu bezahlen. Sondern ich meine die Fähigkeit, mit anderen so zu kommunizieren, dass die anderen von ihnen wollen, dass sie etwas gemeinsam mit ihnen machen. Aber der Rest ist Glück. Ich habe nie davon geträumt, Vorstand zu werden. Ich habe nicht angefangen, um Vorstand zu werden. Und ehrlich gesagt, ich bilde mir gar nichts drauf ein. Kann man, glaube ich, auch gar nicht. Es ist ein sehr, sehr interessanter, sehr anspruchsvoller, auch gut bezahlter Job. Und weil in Unternehmen halt dann doch eine, wenn Sie so wollen, Leitungspyramide erforderlich ist, in denen es nur ganz wenige in den entscheidenden Managementfunktionen geben kann und eben ganz viele, die auch genauso wichtig sind, aber eben in einer größeren Menge die Arbeit verrichten, da brauchen sie ganz viel Glück, wenn sie einer von den wenigen sein wollen, die dann in diesem Bereich sind.
Ja, das kann ich nur unterschreiben. Das ist das, was ich meinen Coaches auch sage, dass mit dem Glück, jetzt mal egal, ob das jetzt so eine hohe Position ist oder eine Wunschposition. Es gehört immer auch Glück dazu, nur die Wahrscheinlichkeit, dass das Glück eintrifft, erhöhe ich tatsächlich durch das, was Sie auch gesagt haben, nämlich durch viele Menschen, die ich kenne, die mit mir einfach positive Erfahrungen gemacht haben.
Ja, Glück heißt nicht unbedingt Zufall. Kann man schon was machen, da muss man auch was machen, aber es muss dann eben auch Glück dazukommen. Das kann man auch suchen. Und vor allem das Allerwichtigste, wenn Sie Ihr Glück davon abhängig machen, eine ganz bestimmte Position zu erreichen, dann ist das schon der erste Schritt in mit hoher Wahrscheinlichkeit, also rein mathematisch großes Unglück, was das angeht. Weil ja, wir haben es vorhin von den Zahlen gehabt, es können nur einige wenige im ja, Top-Management arbeiten. Und die, die das dann nicht erreichen, die sollten nicht glauben, sie seien weniger wichtig, ja, und sollten deshalb nicht unglücklich sein. Aber es ist auch ein bisschen leicht gesagt von mir. Also
ja, das ist ja sehr individuell, was erstrebenswert ist für den Einzelnen. Aber was einfach total wichtig ist, es sollte Freude machen, was man macht.
Ja.
Man sollte weniger den äußeren Insignien nachlaufen, sondern einfach der Freude nachgehen. Und manchen Menschen macht es einfach auch viel Freude, viel Verantwortung zu haben.
Ja, bin ich ganz bei Ihnen, weil also wenn ich mir so überlege, wie viel Verantwortung hat so ein Busfahrer jeden Tag während seiner Schicht, glaube ich nicht, dass ich für mich in Anspruch nehmen kann, dass ich nur, weil ich mal in einer gehobenen Managementposition gearbeitet habe, mehr Verantwortung habe. Es ist eine andere Form von Verantwortung und ich will jetzt gar nicht sagen, dass man das alles gleich bewerten muss, aber Verantwortung gibt es ganz, ganz viel, auch woanders.
Absolut, das ist so. Und vielen Dank für Ihre wirklich sehr guten Karrieretipps. Die sind ja wirklich mustergültig und gelten nicht nur dann, wenn man eine Karriere als Vorstand machen möchte, aus meiner Sicht. Jetzt sind wir fast am Ende der Folge angekommen. Verraten Sie mir noch, was bei Ihnen als nächstes auf der Liste steht, was das Thema Musik angeht?
So, gestern war ich im Teatro Malibran, einem Konzert. Nächste Woche habe ich gleich 3 Veranstaltungen in München. Und dann bin ich für 2 Tage in London wegen britischer Musik.
Mhm. Wow, also Sie haben einen vollen Terminkalender mit musikalischen Veranstaltungen.
So, ja, es ist nicht mehr so eng wie früher, aber ich sitze nicht herum, sondern ich mache jetzt das, was mir Spaß macht und dazu gehört Musik und Kunst. Und wenn Sommer ist, dann werde ich wieder auf dem Wasser sein.
Sehr, sehr schön. Lieber Herr Dr. Schmidt, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für dieses sehr schöne und wie erwartet auch sehr sympathische Gespräch. Und ich danke Ihnen sehr für die Einblicke aus Ihrer Sicht auf ein Unternehmen, aus der Vorstandsperspektive und für Ihre Zeit.
Das hat auch Spaß gemacht. Frau Schweizer, Ihnen alles Gute und gerne auf bald einmal. Machen Sie gut.
Danke sehr. Das war mein Gespräch mit Dr. Martin Schmidt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Gedanken dazu habt, schreibt mir gerne. Ich freue mich sehr über eure Rückmeldung. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge, eure Simone.
Das war Moment noch, der Stabilitäts-Jobcast zur Frage, wie viel Veränderung verträgt der Mensch? Abonniere den Podcast, damit du keine weiteren Folgen verpasst und lass uns gerne eine kurze Bewertung da. Wir freuen uns über dein Feedback. Bis zum nächsten Mal.